So, wir beginnen gleich mit dem Plenum 2. Wer spricht für wen? Politische Vertretung und Organisation. Claudia De Pino und Marquinho Mota sitzen als Referenten auf dem Forum und Tina Kleiber von Brot für die Welt wird moderieren. Das wird ungefähr bis um 10:30 dauern, mit bisschen vielleicht auch Verlängerung, weil wir jetzt auch einen Tick später anfangen. Und um 10:30 werden wir euch die Arbeitsgruppen, die dann im weiteren Tag stattfinden, die auf dem Programm immer Forum heißen, vorstellen, dass ihr euch dann überlegen könnt, in welche dieser Arbeitsgruppen ihr einsteigen wollt. Danach gibt's eine Kaffeepause und dann beginnt die Kleingruppenarbeit, also die Arbeit in diesen Arbeitsgruppen, die in zwei Teile geteilt ist. Und es ist so vorgesehen, dass während der erste und der zweite Teil stattfinden, nicht gewechselt wird zwischen den Arbeitsgruppen. Also von daher muss man eine gute Entscheidung treffen, aber es gibt dann hinterher die Möglichkeit, nochmal sich auszutauschen oder zu informieren, was in den anderen Plätzen besprochen wurde und diskutiert wurde. Jetzt freue ich mich auf den Einstieg heute Morgen und übergebe der Tina das Wort.
Bitte. Ja, danke Uta. Schönen guten Morgen. Tina Kleiber, mein Name, von Brot für die Welt. Ich bin dort Teil des Brasilien-Teams. Und ja, ich freue mich auch hier heute das Forum 2. Wer spricht für wen? Frage der politischen Organisation und der politischen Vertretung sozusagen überzugehen nach dem schönen Anfang gestern. Ich habe das Gefühl, heute ist hier erstmal unser Job, den Raum aufzuheizen. ja, in Brasilien haben wir ja zurzeit eine recht aufgeheizte Stimmung. Ist ein spannender Moment in der brasilianischen Gesellschaft und auch in der Politik. Einerseits gibt es eine politische Krise, auch eine Krise der Institutionen, eine Krise der Repräsentation. Wenn man betrachtet, wer heute in dem Kongress sitzt von Brasilien, dann ist das so weit weg wie nie von der Repräsentation, der sozialen Repräsentation der Bevölkerung. Die meisten Kongressabgeordneten oder der Durchschnitt sind sozusagen Männer um die 50, weiße Männer an der Spitze eines Wirtschaftsunternehmens und meistens auch noch verbandelt mit irgendeinem Medienunternehmen. Es ist also ein Moment, in dem die brasilianische Bevölkerung sich weniger denn je repräsentiert fühlt. Ein Moment, in dem dieser Kongress damit beschäftigt ist, wichtige Errungenschaften der Verfassung von 1988 zurückzunehmen. Allen voran ist da natürlich zu nennen die PEC 215, ein Versuch, die Verfassung dahingehend zu ändern, dass die Vergabe von Landrechten maßgeblich über diesen Kongress auch laufen. Und gleichzeitig erleben wir aber auch einen Aufbruch. Wir erleben den Widerstand traditioneller Völker und Gemeinschaften. Wir erleben den Widerstand der Betroffenen von Staudämmen. Belo Monte ist kurz davor, seine Lizenz zu bekommen mit allen Widrigkeiten. Und jetzt geht es um den Tapajós in erster Linie, wo sozusagen diese Widerstände, diese Kämpfe nahtlos ineinander übergehen. Und vor 10 Tagen haben wir den Marsch der schwarzen Frauen auf Brasilia, will ich immer sagen, weil mich das so an March on Washington schon fast erinnert, an die Bürgerrechtsbewegung der USA. Sicherlich also für Brasilien auch ein sehr wichtiges Moment, dass die schwarzen Frauen aufstehen und unter dem Motto Schluss mit Rassismus, Gewalt und Ausgrenzung und für ein Bem Viver sich zu Wort melden. So viel also zur Repräsentation. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt zwei Expertinnen hier haben. Zum einen Claudia De Pino. Sie ist Pantaneira und kommt aus der Comunidade Lagoa de Pedra. Das ist der Teil Pantanal Norte, wie sie mir gestern erzählte, und gehört zum Bundesstaat Mato Grosso. Claudia ist Biologin und sie ist eine der Koordinatorinnen eines Netzwerks, der traditionellen Gemeinschaften der Pantanedas und sie übernimmt in dieser Koordinationsfunktion die Vertretung auf nationaler Ebene. Claudia ist außerdem Vertreterin für die Zivilgesellschaft in der Nationalen Kommission traditioneller Völker und Gemeinschaften, von der uns ja gestern Adair Wau schon viel erzählt hat. Und Claudia ist auch seit 2005 dabei und wird uns nachher genauer berichten von der von der Geschichte der Einrichtung dieser Kommission und ihrer Funktion. Dann freue ich mich, Marquinho Mota hier auf dem Podium zu haben. Marquinho musste ein bisschen überredet werden, hier heute zu sitzen, obwohl er sehr viel zu sagen hat und sich ja auch gestern schon zu Wort gemeldet hat, war seine Sorge, er ist eben kein Mundo Doku. Ademir Kabar musste ja leider absagen, ist leider krank geworden, konnte nicht kommen. Aber ich glaube, wir haben hier einen sehr angemessenen Vertreter, der, glaube ich, im Herzen Mundo Doku ist. Marquinho ist aus der Gegend ist geboren in Santarém und kommt aus der Gegend des Tapajós. Er ist Aktivist in der Umweltbewegung und koordiniert heute das Projekt Rios Livres von dem Forum von VOA. Und Marquinho ist Koordinator und auch macht die Öffentlichkeitsarbeit von VOA. Das ist das Netzwerk von Organisationen und sozialen Bewegungen aus dem östlichen Amazonien. Das sind also die Bundesstaaten Amapá, Pará, Tocantins und Maranhão. Und ich wollte noch hinweisen darauf, diese Fotoausstellung, die ihr hier seht, die Fotos hat Marquinho gemacht. Und das Ziel war sozusagen, dem Kampf der Mundo Doku gegen die Staudämme, von dem Marquinho gleich auch berichten wird, ein Gesicht zu geben. Und diese Fotoausstellung wird zusammen mit Marquinho und auch mit Ana Claudia Mumbuka noch nach Wien reisen und nach Bern. In Berlin waren sie schon. Ja, und wird dann an die Mundo Doku selbst übergeben, die, wie Marquinho gesagt hat, auch sehr daran interessiert sind, selber eine Repräsentation ihres Lebens so sozusagen auch auf Papier zu haben. Ja, so viel jetzt zu dem Teil. Die Claudia Di Pigna wird jetzt, Di Pigno, ich wusste, dass ich das falsch mache, wird jetzt anfangen, hat auch eine Präsentation mitgebracht. Ich gebe dir das Wort, Claudia, dass du uns erzählst über deine Arbeit.
Bom dia. Guten Morgen an alle. Und guten Dank. Ich bin 2 Stunden im Zug gefahren mit Ruth und da habe ich das gelernt, diese beiden Wörter. Ich möchte mich aber ganz herzlich bedanken für diese Gelegenheit und auch für das Entgegenkommen, die freundliche Aufnahme durch Brasilianer und Deutsche hier. Filippi als Brasilianer und Nilsa auf der deutschen Seite, sie waren sehr freundlich. Ruth und Professor Dieter. Was dazu geführt hat, dass ich es nicht allzu kalt empfand in Deutschland. Ich bedanke mich für die Vorstellung von Tina und auch für diese Möglichkeit, denn es ist für mich die Form, die Stimmen derjenigen, die ich repräsentiere, hier zusammenzufassen. Gestern haben wir noch mit den Verwandten gesprochen, wir nennen sie so in der Kommission, und sie haben mir gesagt, dass ich eine starke Stimme habe und von daher diese Funktion hier wahrnehmen soll. Ich hoffe also, dass ich einiges vermitteln kann zum Verständnis dessen, was traditionelle Völker und Gemeinschaften in diesem neuen politischen Kontext in Brasilien sind. Ich werde ein wenig von diesem Aspekt erzählen, von der politischen Vertretung und Organisation. Aderwal hat das gestern bereits angeschnitten. Und die erste Frage ist die, was sind traditionelle Völker und Gemeinschaften? Ausgehend von dem, was Aderwal gestern vorgestellt hat, glaube ich, können wir schon in eine etwas tiefere Diskussion einsteigen. Bitte um Entschuldigung vorab, denn sich kurz zu fassen ist etwas, das mir schwer fällt. Nicht vielleicht, weil ich Brasilianerin bin, sondern weil ich eine Frau bin und Frauen erzählen oder haben immer sehr viele Geschichten zu erzählen. Ich bin auch die Tochter einer Geschichtenerzählerin. Gut, aber ich werde es versuchen. Das Erste, das ich sagen möchte, ist, dass ich die Fortsetzung meiner Vorfahren bin, die im Pantanal angesiedelt sind. Ich bin eine Kreuzung, eine Mischung von Schwarzen und Indios in dieser Region im Pantanal. Das hat zu einer differenzierten Gruppe geführt in dieser Gegend im Pantanal. Ausgehend von einer Bewegung, die in den 80er Jahren begonnen hat, haben wir uns als Gruppe selbst erkannt und unseren Kampf aufgenommen. Ich bin geboren in einer traditionellen Gemeinschaft namens Lagoa de Pedra, nördlichen Teil des Pantanal im Bundesstaat Mato Grosso. Und all diese Bewegungen, also sich artikulieren als traditionelle Gemeinschaft, ist darauf zurückzuführen, dass diese Gruppen noch nicht sichtbar geworden sind angesichts oder im Hinblick auf die öffentliche Politik oder die öffentlichen Politiken. Ich habe also zu Ruth gesagt und Professor Dieter, ich bin hier in diesem Raum geboren, hinter dieser Tür. Mit der Hilfe von einer Hebamme, meine Tante, die diesen Beruf noch bis heute ausübt, obwohl wir einen eine Gesundheitsstation im Dorf haben. Eine Repräsentation, die sehr bekannt ist, ist die sogenannte Viola de Coxo. Das sind typische Tänze im Norden, dann Kunsthandwerk, Getränke, Aguapé. Und das alles kennzeichnet unser Leben in dieser Region. Der Pantanal ist das größte Feuchtgebiet der Welt. Und das ergibt natürlich sehr viele verschiedene Merkmale. Es ist klar, dass das Volk, das dort lebt, sich angepasst hat an die Gegebenheiten. Und Länder bestellt hat, die ebenfalls Feuchtgebiete sind, Überschwemmungsgebiete und so weiter. Die Organisation, der ich angehöre, obwohl ich bereits seit 2005 der Kommission angehöre. Aber damals gab es noch keine starke Bewegung von traditionellen Gemeinschaften im Pantanal. Also dieses Netzwerk im Pantanal hat sich gebildet im Jahr 2009. Es gibt verschiedene Gemeinschaften, die dort repräsentiert werden. Aus Mato Grosso do Sul, ein weiterer Bundesstaat. Und sie sind in Assoziationen, in Verbänden zusammengefügt, andere sind isoliert. Einige sind eingetragen offiziell. Und wir haben heutzutage circa 70 Organisationen, was natürlich nicht besagt, notwendigerweise, dass es 70 Gemeinschaften sind. Denn manchmal gehören Gemeinschaften zwei Organisationen, eine formellere und eine weniger formelle, die einfach als Sprachrohr dient und sich verbündet, weil eine bestimmte Schwierigkeit auftritt oder besondere Probleme, wie zum Beispiel der Tourismus im Pantanal, der Bergbau, die Wasserkraftwerke, die Wasserstraßen und Ähnliches, die immer Auswirkungen haben auf die Bevölkerung. Da konstituieren sich Gruppen, die wiederum dem Netzwerk angehören und dort Kräfte bündeln. Wir haben keinen Chef sozusagen, wir haben keinen Leiter dieses Netzwerks, sondern Koordinatoren. Die Netzwerke unterscheiden sich aber von Region zu Region. Wir haben, sagen wir immer, 11 Pantanais, denn der Pantanal, diese Feuchtregion, Feuchtraum, Region hat verschiedene Gesichter. Das sind die natürlichen Gegebenheiten. Es sind 11 unterschiedliche, also Subregionen. Viele denken, der Pantanal, das ist ein einziges homogenes Gebiet. Aber diese Logik der Unterteilung ist auch ein Merkmal des Netzes. Wir haben, wie gesagt, Koordinatoren, die das Netzwerk horizontal koordinieren. Einige sind eher politisch auf nationaler Ebene vertreten, andere auf bundesstaatlicher Ebene, andere auf lokaler Ebene. Das ist vor allem die Möglichkeit, die wir haben zur Selbstanerkennung, die wir haben als Netzwerke und Gemeinschaften. Nun, ich könnte hier stundenlang über den Pantanal erzählen, aber ich möchte auch ein wenig von dieser erweiterten Artikulation erzählen, die in Brasilien an der Tagesordnung ist, und zwar über einen politischen Weg. Hier gibt es wirklich einen großen Kampf der sozialen Bewegungen, um ihre angestammten Gebiete zu verteidigen und zu erhalten. Aber da gibt es wirklich noch sehr viel zu tun, bis dieser Prozess abgeschlossen ist. Es geht also, oder dies geschieht über die Nationale Kommission für traditionelle Völker und Gemeinschaften. Es gibt eine große Soziodiversität in Brasilien, die vieles gemein hat, aber auch sehr große Unterschiede. Was allen gemein ist, ist die Unsichtbarkeit dieser Gruppen, die Brasilien so stark kennzeichnen. Es gibt bereits Bewegungen seit den 70er Jahren, aber mit der Verfassung von 88 erkennt Brasilien offiziell zwei große Gruppen an. Es sind die Indigenen und die Quilombolas. Das erzeugt eine Öffnung zur Anerkennung anderer Gruppen. Und das ist das, was zunehmend auch geschieht. Diese Gruppen versuchen, ihre Rechte einzufordern. Da, wo wir wissen, wir haben verfassungsmäßig garantierte Rechte, wollen wir sie auch wahrnehmen. Und wir erfahren so auch von anderen Gruppen, denen es ähnlich geht. Von daher haben wir eine sehr viel größere Gruppe, die auf der Suche nach Sichtbarkeit ist. In soziopolitischer, soziokultureller Hinsicht. Es ist eine sehr viel größere Gruppe als nur die indigenen Völker, die ja bereits eine große Diversität aufweisen, und ebenso die Quilombolas. Nur damit wir hier einen logischen Weg aufzeigen von der Gründung der Kommission an. Sie entstand 2004 und zwar von der Regierung. Es gab 9 Ministerien der Regierung, die dieser Kommission angehörten. Ab 2006 gab es das erste Treffen in Goiás, in der Nähe von Brasilia, von traditionellen Völkern und Gemeinschaften. Da haben sich 15 Gruppen mit mehr als 100 Personen zusammengefunden und sie begannen, über diese Diversität zu diskutieren. Von daher entstand die Erfordernis, wirklich Repräsentationsmechanismen zu finden. Und es entstanden auch weitere Bewegungen, sei es im Cerrado, ein weiteres Naturgebiet, als auch in Amazonien. Von daher entstanden dann 15 Vertretungen. Sie waren nicht paritätisch besetzt zwischen Regierung und Zivilgesellschaft, aber eine der ersten Aktionen, die wir als Zivilgesellschaft durchgesetzt haben damals, war, entweder sind alle dabei oder keiner. Denn am Anfang waren es 12. 12, hatte die Regierung uns gesagt, muss es geben. Und wir waren 15. 3 wären also ausgeschlossen. 3 Segmente. Und wir haben gesagt, nein, entweder sind alle drin oder keiner. In diesem Augenblick sind die Vertretungen von Segmenten, von diesen 15 Segmenten entstanden. Bei diesem Treffen ist vor allem die Dynamik der Selbstanerkennung unterstrichen worden. Die Repräsentationen sagen, was sie sind. Niemand sagt mir, wer oder was ich bin. Ich bin anerkannt über meine Gruppe, über meine Geschichte, über meine Vorfahren, die an einem spezifischen Ort angesiedelt sind. In meinem Fall der Pantanal. Aber jede Gruppe erkennt sich als Kollektivität. Nicht ich, Claudia Pantaneda, sage, dass eine Gemeinschaft traditionell oder nicht traditionell ist. Die Gruppe selbst erkennt sich als solche. Und dieses Prinzip ist sehr diskutiert worden und war auch die Ausgangsbasis dieser 15 Repräsentationen. Es sind dann weitere dazugekommen, weitere 2, und bis heute haben wir 17 Segmente, die der Nationalen Kommission für traditionelle Völker und Gemeinschaften angehören. Es hat regionale Treffen gegeben. Brasilien wurde in 6 Regionen unterteilt und somit hat man die nationale Politik für traditionelle Völker und Gemeinschaften geschaffen, und das Ergebnis war das Dekret 6040, das hier schon erwähnt wurde. Einige der Segmente sind auch bereits angesprochen worden. Indigene Quilombola, Extraktivisten aus Amazonien, Extraktivisten des Cerrado, Fundi Festo de Pacho, Povos de Terreiro, Pantaneiros, Zigeuner, Pomeraner, Handwerksfischer, Kokosnusssammlerinnen und so weiter. Auch Immortellensammlerinnen, also Strohblumensammlerin. Das ist eine differenzierte Gruppe. Sie braucht Unterstützung, Kontinuität. Insofern haben wir auch eine Jugendgruppe der traditionellen Völker und Gemeinschaften. Da sind eben diese Aspekte, die Jugend betreffen, diskutiert worden oder werden diskutiert. Vor allem in den Aspekten, die von der öffentlichen Politik nicht wahrgenommen wird. ich gesagt habe und hier unterstreiche, haben diese Gruppen eigene Organisationsformen. Wir möchten keine Werturteile fällen über den Ursprung, das Selbstverständnis dieser Gruppen. Jede Gruppe führt ihren eigenen Kampf und organisiert sich selbst. Und das aufgrund verschiedener Anlässe, sei es Umweltprobleme, Landprobleme, das Land, das ihnen weggenommen wird in ihrem Territorium. Jede Gruppe organisiert sich selbst und identifiziert sich selbst. Die Politik als Ganzes unterliegt vier großen Achsen. Wir haben traditionelle Territorien und Naturressourcen und Infrastruktur, soziale Aspekte, nachhaltige Entwicklung als Aspekte davon. So ist es bis heute. Und über diese vier Themen haben wir wiederum vier Gruppen, vier Kammern sozusagen in der Kommission, die die Politiken, die zu diesen Themen gehören, aus der Nähe verfolgen. Dieser Teil, den ich versucht habe zusammenzufassen, steht hier. Wir haben große Herausforderungen vor uns. Wir haben große Reichtümer als traditionelle Gemeinschaften und Völker, die manchmal nicht nur über ihre Stimme, sondern auch über ihre Gesichter sichtbar werden müssen. Wir haben hier die Fotos der Munduruku zum Beispiel. Aber wir müssen auch einige Probleme in Brasilien bewältigen. Das politische Moment ist sehr kompliziert. Die Älteren sagen, dass wir eine solche politische Krise, die so schwer ist, noch nicht gehabt haben. Heute können wir nicht mit dem Nationalkongress rechnen, weder mit der Abgeordnetenkammer, denn leider schwingen sie andere Fahnen und verteidigen andere Segmente und nicht die der traditionellen Völker und der Benachteiligten einer Gesellschaft. Ja, hier fehlt mir jetzt ein Wort. Also derjenigen, die nicht dazugehören oder nur am Rande stehen. Das ist die Makropolitik. Die große Herausforderung ist die, in der Tat, die Politik der traditionellen Völker und Gemeinschaften auf den Weg zu bringen, zu aktivieren, eine Politik zu haben oder ein offizielles Instrument, wie das Dekret 6040, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Da erkennt der brasilianische Staat diese Diversität an. Aber konkret mit einer Gemeinschaft, die am Ende der Welt, mitten im Pantanal angesiedelt ist und sie zu koordinieren, zu unterstützen, sei es in bürokratischer Hinsicht oder wie auch immer, das ist sehr schwierig, denn es gibt noch nicht den offiziellen politischen Willen seitens des Staates dazu. Es gibt andere Rechte, die bereits verfassungsmäßig garantiert sind für diese Gemeinschaften. Aber dennoch ist auch sehr viel verloren gegangen, weil Gesetze, die bereits bestehen, nicht unbedingt auch eingehalten werden. Deshalb kämpfen wir, damit wir wenigstens ein Mindestmaß an Rechten weiterhin behalten, Rechte, die uns schon zugestanden wurden. Wir haben also heutzutage in Brasilien sehr viel mehr gearbeitet, um unsere Rechte zu verteidigen, als um neue Rechte einzufordern. Das hat unsere Energien aufgefressen, hat uns geschwächt. Das letzte ist die BEC 215. und auch das Gesetz der Biodiversität in Brasilien, wo der Zugang zu traditionellen Erkenntnissen und Erzeugnissen anerkannt wird. Wir sind nun von der Regierung eingeladen worden zum Meinungsaustausch. Im Monat November sollte bereits das Dekret erlassen werden. Es ist aber nicht erfolgt. Man redet nun von Februar nächsten Jahres, denn es wird mit sämtlichen Instanzen verhandelt, sei es die Apotheken, die traditionellen Völker, damit man zu einem Konsens findet hinsichtlich dieses Dekrets. Es hat regionale Treffen gegeben und wir haben überall gesagt, dass Brasilien uns nicht angehört hat, nicht die Details der Konvention respektiert hat und eigentlich macht, was es will. Was die Territorien angeht, haben wir ja gestern schon sehr viel darüber gehört von Adherwal. Und wieder zurück zu den Herausforderungen. Diese Diversität ist eine Herausforderung, denn es handelt sich um Gruppen, die eine Geschichte haben, eine Vergangenheit haben, eine Geschichte ihres eigenen Widerstands und so weiter. Das ist immer sehr unterschiedlich und 17 unterschiedliche Segmente, das ist recht viel. Die größte Herausforderung ist allerdings immer noch für alle Gruppen das Territorium. Das Recht, die Ressourcen zu nutzen und das Territorium zu bewirtschaften, ist eine große Herausforderung, denn Brasilien ist ein sehr unterschiedliches Land und die traditionellen Gemeinschaften haben im Verlauf der Jahre dazu beigetragen, dass diese große Biodiversität erhalten geblieben ist, aber sie werden nicht anerkannt. Es ist sehr schön zu sagen, Amazonien ist wunderbar, der Pantanal ist wunderbar, schön, der Cerrado ebenfalls, aber derjenige, der Tag für Tag in seiner Lebenspraxis dafür sorgt und das anerkennt, davon sind wir noch weit entfernt. Brasilien ist mega unterschiedlich, ist ein Potenzial für viele andere Länder inklusive. Und die Frage der Klimaanpassung ist für uns als traditionelle Völker und Gemeinschaften auch ein neues Problem. Wir haben im Pantanal häufig 40 Grad Hitze. Aber wir können oder hören von den Älteren, dass diese Hitze stark in den letzten Zeiten zugenommen hat. Die Anpassung dieser Gruppen an den Klimawandel, sei es über ihre Lebensform, über ihre Überlebensstrategien, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der anerkannt werden muss. Man muss sie unterstützen und es kann auch als Beispiel fungieren für die Gesellschaft als Ganzes. Ich bin schon fast am Ende meines Beitrags. Hinsichtlich der Perspektiven und der Anforderungen hatten wir 2014 das zweite nationale Treffen traditioneller Völker und Gemeinschaften und befinden uns im Augenblick im Übergang. Dieses letzte Treffen hat die Politik und die Kommission analysiert über unsere Verwandten, wie ich sage, unsere Segmente. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir politisch stärker wären, wenn wir uns als Rat konstituieren würden. Und deshalb haben wir eine Arbeitsgruppe gewählt, die repräsentativ ist und die diskutiert hat, wie ein solcher Rat aussehen könnte. Es ist immer schwierig, zwischen einer Kommission zu einem Rat zu werden. Es ist ein fragiles Moment und wir hoffen, dass wir es schaffen, uns als Rat zu konstituieren. Eine andere große Herausforderung, die auch wichtig ist für uns, ist, dass wir heutzutage diese 17 Segmente haben in der Kommission, wie gesagt, aber nach dem zweiten Treffen ist die Anzahl dieser Segmente noch gestiegen auf 28. Das heißt, die Diversität wird immer vielfältiger. Das ist vielleicht auch das ein Problem, dieser Kampf nach Sichtbarkeit, Selbsterkennung und so weiter. Auch die Artikulation gegenüber der Politik effektiv zu gestalten, so wie wir das getan haben. Wir sind entweder alle dabei oder keiner. Wir möchten so und so viele Segmente haben. Und die Indigenen und die Quilombolas, die ebenfalls dieser nationalen Kommission angehören, haben uns sehr stark unterstützt in unserem Kampf. Denn wenn es ein gemeinsamer Kampf ist, dann haben wir sehr viel mehr Power, vor allem gegenüber der Regierung. Und die Frage der Autonomie der Zivilgesellschaft, auch ein wichtiger Punkt. Heute habe ich schon gesagt, wir repräsentieren die Zivilgesellschaft, denn da diese Kommission paritätisch ausgerichtet ist, Regierung und Zivilgesellschaft, ist es manchmal sehr, sehr schwierig, im Rahmen dieser Kommission die Regierung frontal anzugreifen. Es gab ein Beispiel vor kurzem in Bezug auf das Gesetz der Biodiversität, wo wir gesagt haben, ja, wir müssen hier ganz härter, strenger vorgehen. Und dann sagten die Regierungsvertreter uns, ja, wir können uns nicht selber steinigen oder angreifen. Sie sind ja damit vertreten. Von daher haben wir versucht, über einige Dokumente und einige Gesellschaftsinstanzen immer wieder zu sagen, wir sind die Stimme der Zivilgesellschaft. Wenn wir nicht kämpfen, die Regierung wird es nicht tun. Oftmals ist eben unser Feind, in Anführungszeichen, die Regierung, die uns Probleme aufwirft. Also sich außerhalb dieser Kommission zu Wort zu melden, zu artikulieren, das ist eben sehr wichtig. Ich habe schon von der Konvention 169 gesprochen, auch dem internationalen Rahmen, wo wir aktiv werden müssen, wo wir Verankerungen festlegen müssen und somit unsere eigenen Rechte unterstreichen können. Damit komme ich zum Ende und sage, das Ganze sieht sehr verschieden aus und sehr kompliziert. Aber ich sehe doch auch, dass es eine große Herausforderung ist für Sie alle, die hier sind, dass auch ein Land wie Deutschland in einem sehr viel größeren Rahmen liegt, nämlich die Europäische Union. Und die Länder selbst, die dazugehören, sind alle sehr unterschiedlich. Die Stimme zu erheben als derjenige, der verschieden ist, der anders ist, das ist wirklich eine große Herausforderung. Und wir möchten in der Nationalen Kommission die Unterschiede respektieren, zusammen voranschreiten, den Raum, den wir okkupieren, erhalten und immer mehr Rechte erwerben. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Claudia, für diesen spannenden Einblick in deine Arbeit und die Herausforderungen der Nationalen Kommission. Ich gebe jetzt gleich Marquinho das Wort, der uns ebenfalls erzählt von seinen Erfahrungen mit Repräsentation und politischer Organisation in Amazonien.
Guten Morgen, in zwei Sprachen gleich, auf Portugiesisch und in einer indigenen Sprache. Ich könnte natürlich auf Munduruku sprechen, da werden zwei, drei vielleicht aussteigen und nicht mitmachen können. Die Dolmetscher wären dann auch arbeitslos. Ich freue mich, dass Sie da sind, möchte Ihnen die Arbeit nicht nehmen, deswegen mache ich das nun doch auf Portugiesisch und nicht auf Munduruku. Zunächst bitte ich die Geister des Waldes und der Flüsse um Erlaubnis, ein wenig zu erzählen von dem, was die Munduruku erleben und wie sie bei uns leben. Die Geister haben mir zugestimmt, deswegen kann ich nun... Ich erinnere mich jetzt an den Kollegen... Wie heißt der Kollege? Dieter hat ja gestern darauf hingewiesen, dass es sich um eine Konferenz, um eine Tagung handelt, die weit wichtiger ist als die COP21. Ich glaube, da hat er recht. Das ist wirklich wichtiger hier. Wir sind heute wieder dabei, unsere Länder nach dem 7-1 vom 13. Juli 2014 wieder einander anzunähern. Das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt in den deutsch-brasilianischen Beziehungen. Ganz herzlichen Dank, dass ihr die Gelegenheit nutzt, euch wieder mit uns anzufreunden. Mir ist sehr kalt, deswegen laufe ich selbst im T-Shirt hier mit Handschuhen rum. Wie dem auch sei. Wichtig ist es, darauf hinzuweisen, dass ich nun endlich Kleber Busato kennengelernt habe vom CIMI. Ich bin jetzt nach Deutschland gekommen, um ihn hier zu treffen. Auch deswegen ein historisches Ereignis. Wir treffen uns beim Mittagessen. Könnten Sie mir da einen Termin reservieren? Na, wie dem auch sei. Also diese Partnerschaft, die wir hier gemeinsam, die wir hier erleben, diese Organisationen, sozialen Bewegungen und die Wissenschaft, die müssen natürlich zusammenstehen. Was mich ein bisschen, was mir gefehlt hat gestern, die traditionellen Bevölkerung, die traditionellen Gemeinschaften waren gestern nicht da. Es waren auch keine Frauen auf dem Podium. Das war eine reine wissenschaftliche Männerdebatte. Das heißt, wir hatten zu wenig Input. Natürlich tolle Insights, ganz tolle Ideen, die ihr da hattet und natürlich auch wirklich ein großer Gewinn, mit den Wissenschaftlern zu sprechen. Ganz wichtig, dass dort Wissen generiert und produziert wird. Es fehlte allerdings jemand auf dem Podium gestern, Claudia, hätten gestern auch auf dem Podium sitzen sollen und dann vielleicht noch ein bisschen erzählen sollen, was denn eigentlich eine solche traditionelle Gemeinschaft ist und wer sie sind. Meine Aufgabe besteht nun darin, über unsere Organisation FAOR zu sprechen. Ich bin selbst am Rio Tapajós geboren. Meine Eltern sind dort einfache Kleinbauer, die essen Maniokmehl und trinken Acai-Säfte, angeln, fischen. Also ich bin sehr stolz auf dieses Hinterwäldler-Dasein, aus dieser Welt, aus der ich komme. Heute lebe ich in Belém, in einer großen Metropole im Amazonasgebiet mit mehr als 2 Millionen Einwohnern. Und manchmal bin ich auch wirklich fast erschrocken darüber, in diesem Monster von Stadt zu wohnen. Amazonasgebiet besteht also nicht nur aus Hinterwäldlern, wie ich es einmal war, sondern auch aus großen Metropolen wie Belém. FAOR, wir organisieren uns im östlichen Amazonasgebiet und möchte ein bisschen vorstellen, wie man dort arbeitet. Die Munduruku, die ich hier ja auch vertreten muss, weil der Kollege nicht da sein kann, aus gesundheitlichen Gründen. Ich möchte ein bisschen erzählen, wie es ihnen geht, wer eigentlich dieses indigene Volk ist. Ich kann nicht für sie sprechen, kann nur an ihrer Stelle hier sprechen. FAO ist also ein Netzwerk von NGOs und sozialen Bewegungen, was nach der Umwelt- und Entwicklungskonferenz UNCED 1992 in Rio gegründet worden ist. Bundesstaaten Pará, Tocantins und Maranhão, Amapá, das sind die 4 Bundesstaaten, die im Osten des Amazonasgebietes zu finden sind. Etwa 30% des gesamten brasilianischen Staatsgebietes vereinen sich auf diese 4 Bundesstaaten. Pará beispielsweise ist 3-mal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland, wenn ich mich nicht irre. Also riesige Ländereien, riesige Flächen. Wenn man da arbeiten will und sich vernetzen will, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, vor welche Herausforderungen uns das stellt. Es war nie leicht, das zu tun. Es wird auch nie leicht sein. Ich hoffe, dass wir, wenn wir schon nicht weiterkommen, zumindest die Struktur beibehalten können, die wir heute haben. Es ist sehr, sehr schwer, sich dort zusammenzufinden und sich zu organisieren. FAOR, meine Organisation, befasst sich zunächst in letzter Zeit mit 2 Projekten befasst. Ana Claudia Mumbuca aus Jalapão do Tocantins, Quilomboles, Raça Livre Urubá, also die freien Menschen, die freie Rasse, wenn man das im Deutschen so sagen darf. Das ist das eine Projekt und das andere ist die Organisation der Indigenen, die Selbstorganisation der Indigenen. Wir versuchen und bemühen uns dabei, diese Bevölkerungsgruppen, diese traditionellen Gemeinschaften zu unterstützen, sie zu vernetzen im Kampf gegen die Wasserkraftwerke und Stauseen, Staudämme zu unterstützen. ASW, die Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt, Silke und eine Stiftung unterstützen uns dabei sehr. Ich habe vergessen, darauf hinzuweisen, dass natürlich mein Freund Dino auch hier mit mir auf dem Podium sitzt. Der Sohn von Claudia hat mir den kleinen Dino geschenkt und ich hoffe, das sind natürlich Tiere, die es nun heute auf dem Planeten nicht mehr gibt. Der soll uns daran erinnern, dass wir aufpassen müssen und Acht geben auf unseren Planeten. Der hilft mir deswegen, während ich hier auf dem Podium sitze, ganz alleine unter euch mit kalten Fingern. Gut, die vier Bundesstaaten im Amazonasgebiet sind genannt. Wir mühen uns darum, diese Organisation zu unterstützen. Schwer ist, das ist ein ganz schweres, schwieriges Unterfangen. Ich habe gestern bereits kurz darauf hingewiesen, wie die indigenen Völker im Amazonasgebiet leben. Es sind ja nicht nur indigene Völker. Es gibt Quilombolas, es gibt Babassunus-Knackerinnen, es gibt Sammlerkulturen, es gibt Paranus-Sammler. Also unglaublich viele, vielschichtige Kultur im Amazonasgebiet. Eben nicht nur Indigene. All diese wollen als traditionelle Bevölkerungsgruppen anerkannt werden und dort in ihrem Lebensraum auch weiterleben dürfen. Des Weiteren ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass seit 2009 unsere Organisation FAOR in diesem Netzwerk auch am Xingu-Fluss zuständig sind, wo das Wasserkraftwerk Belo Monte gebaut wird. Für mich eines der größten Umweltverbrechen und gesellschaftlichen Verbrechen unseres Landes. Man könnte fast sagen, dass es ein Verbrechen gegen die Menschheit ist, man so viel Land zerstört und so viele Menschen vertreibt. Xingu, das Einzugsgebiet dieses Wasserkraftwerks, der Fluss wurde umgeleitet, dann wurde ein Staudamm gebaut, das ist etwa 100 Kilometer lang, dieser Flussabschnitt, diese Schleife des Flusses, dort werden etwa 80-90% des Wassers abgeleitet. Die Fischarten, es wird zu einem Fischsterben kommen, Fischarten werden verschwinden. Es gibt auch autochthone Fischarten, die es nur dort vor Ort gibt. Das sind öffentliche Gelder, die dort einfließen, die letztlich dazu führen werden, dass die Schleife des Xingu-Flusses zerstört und damit auch zahlreiche Fischarten aussterben werden. Der Kollege Adewell hat gestern bereits darauf hingewiesen, dass wir die Jurunas und die Araras, die in dieser Flussschleife leben, dieser Schleife des Flusses, etwa 250 Familien, die werden untergehen. Das Land war noch nicht demarkiert worden, bevor das Wasserkraftprojekt entstand. Die Regierung hat ihr Land demarkiert. Sie haben aber heute kein Land, kein Wasser mehr. Das ist das Verrückte. Also man hat gesagt, man hat ihnen mehr oder weniger den Zugang zum Wasser abgeschnitten. Die Regierung des Bundesstaates Pará hat sogar darüber nachgedacht, einem Bergbauunternehmen Belosin Zugang zu diesen Territorien zu verschaffen. Das wenige Wasser, was die Indigenen dort noch zur Verfügung haben, nach Ableitung des Flusses, wird dann wahrscheinlich auch noch über die Schadstoffe aus der Bergbauindustrie von diesen Bergbaufirmen verseucht werden. Diese Region wird, man geht davon aus, dass das keine größeren Auswirkungen auf die Region haben wird, dass man den Wasserkraftwerk, dass man den Staudamm dort baut und wird auch keine Entschädigungen zahlen. Das Unternehmen, was dort das Wasserkraftwerk Belo Monte baut, die sagen, oh, wir sind doch sozial und wir verteilen sogar Grundnahrungsmittel an die Bevölkerung. Die Grundnahrungsmittel, diese Warenkörbe, die man dort an die Indigenen ausgibt, bestehen aus industriell gefertigten Lebensmitteln und haufenweise Erfrischungsgetränken. Da gibt es 5-jährige Indigene, die heute an Diabetes leiden. Da gibt es Ältere unter den Indigenen, die unter hohen Cholesterinwerten und ähnlichen Problemen leiden, weil sie einfach mit diesen industriell gefertigten Lebensmitteln abgespeist worden sind. Früher nannte man den Xingu die Wohnung Gottes. Diese Wohnung Gottes wird heute zerstört. Überlegt euch mal, was hier passieren würde, wenn man eine Kirche abreißt, um eine Autobahn zu bauen, sei sie katholisch oder lutherisch. Das tut ja nichts zur Sache. Das sind die Sachen, die es bei uns zu beklagen gibt. Für mich ist es auch menschlich. Als jemand, der aus dem Wald kommt, immer wieder schwer, darüber zu sprechen. Das tut mir weh, das bereitet mir Schmerz. Man hat mich in Deutschland immer wieder gefragt, hey, ihr habt doch eine linke Regierung, was ist denn da los in Brasilien? Nein, vergesst das einfach, das ist keine Regierung, die den Menschen zur Seite steht. Das Projekt Belo Monte gibt es seit den Zeiten der Militärdiktatur. Die Umsetzung erfolgte dann unter Luiz Inácio Lula da Silva, als Dilma Rousseff noch Ministerin für Bergbau und Energie war. Wir haben keine linke Regierung, keine Regierung, die den Bewegungen an der Basis nahestehen würde. Die Opposition in Brasilien ist natürlich noch schlimmer. Die würden am liebsten wünschen sich, dass die Militärdiktatur wieder da ist. Wir sind natürlich sehr kritisch, stehen wir unserer Regierung gegenüber, müssen natürlich auf der anderen Seite aber auch sehen, dass die Rechten sogar die Rückkehr zur Diktatur fordern. Belo Monte, die Betreibergenehmigung, die Betriebsgenehmigung, Entschuldigung, nein, die Genehmigung, es ist die Genehmigung erteilt, dass der Staudamm und der Auslass dort geschlossen und so, dass dann auch der Stausee entstehen kann. Es sind hunderte von Quadratkilometern, die untergehen werden. Viele Indigene, zu denen es noch keinen Kontakt gibt. Immense Ländereien, Dörfer, Siedlungen. Diese Genehmigung hat das Umweltbundesamt in Brasilien erteilt, ohne dass die Auflagen erfüllt gewesen wären, die eigentlich dazu Voraussetzung sind. Wir kennen das von anderen Staudammprojekten, Telespedis, Sinop, Bijuruti. Die Regierung schert sich also um einen Dreck um die eigene Umweltgesetzgebung. Die größte Sorge bereitet mir nun, dass die Staatspräsidentin gesagt hat, Belo Monte wird ja ein Modell sein, ein Beispiel für viele neue Projekte, die wir im ganzen Amazonasgebiet umzusetzen gedenken. Wenn das das Modell ist, wenn man das wiederholen wird, dann bleibt es uns nur noch zu beten und zu hoffen, dass irgendetwas sich da doch noch ändert. FAOR unterstützt die Widerstandsbewegung. Unterstützt den Widerstand, unterstützt die Menschen darin, ihre Rechte zu erhalten, ihre Rechte umsetzen zu können. Wir wollten diesen Staudamm gar nicht. Also wir wollten jetzt nicht ex post die Rechte verteidigen. Da wird dann irgendwann dieses Band durchschnitten und Belo Monte wird eingeweiht werden. Danach wird die Situation dort noch schlimmer, als sie jetzt schon ist. Am Rio Tapajós, ihr habt das Projekt Rio Livre über die Fotografien hier überall ausgestellt. Wir arbeiten seit 2011 mit den Munduruku zusammen. Und dabei war es für uns ganz besonders wichtig, die Organisation, die Selbstorganisation der Munduruku zu stärken. Also wir haben natürlich ein paar Workshops und Ähnliches durchgeführt. Auf der anderen Seite geht es eher darum, dass Sie die Chance haben, zusammenzukommen, dass Sie in Räten und in Versammlungen über Ihre Probleme sprechen können. Das heißt, wir unterstützen Sie bei der Vernetzung, bei Ihrer internen Vernetzung. Wir machen auch Lobbyarbeit, unterstützen Sie dabei, bei der Regierung Druck auszuüben und Lobbyarbeit zu machen und tragen auch dazu bei, dass sie, wie beispielsweise 2013, einfach mal rauskommen aus ihrem Gebiet und sich anschauen, wie die Situation in anderen Regionen ansieht. Altamira beispielsweise, 700 Kilometer weit entfernt. Dort wurden auch Bauarbeiten für ein Wasserkraftwerk über 40 Tage blockiert. Man hat einfach gezeigt, wir schaffen es sogar, die Bauarbeiten zu blockieren und zu unterbrechen. Claudia hat bereits über das Übereinkommen 169 gesprochen. Auch ich will auf dieses Thema zurückkommen. Die Munduruku haben gesagt, wir wollen uns dieses Übereinkommen doch mal anschauen. Lasst uns das doch mal durchlesen, die 169, wo eine vorherige Anhörung der Betroffenen gefordert wird. Nun stellt euch vor, wie die Regierung mit diesen Menschen umgeht. Das gibt es nicht in ihren Sprachen. Also das Wort Konvention, Übereinkommen, das gibt es in der indigenen Sprache nicht. Auch das Wort Wasserkraftwerk, Präsident, Minister, das muss man erstmal alles verstehen und auch in die eigene Vorstellungswelt integrieren. Wenn es in der eigenen Sprache nicht vorkommt, dann gibt es das per se nicht. Und das ist natürlich hart, das ist ein hartes Brot. Dabei unterstützen wir sie. Die Munduruku haben uns um diese Unterstützung gebeten. Die haben Angst, von der Erdoberfläche zu verschwinden. So tun wir alles, was in unserer Macht steht, diese Völker am Leben zu erhalten, ihr Überleben zu sichern. Die vorherige Anhörung nach dem ILO-Übereinkommen 169, die gesamten Materialien, die wir produziert haben, sind auch auf Munduruku, in der Munduruku-Sprache, veröffentlicht worden. Heute nutzen die Kinder das in der Schule, um Lesen und Schreiben zu lernen. Das heißt, die Kinder in der Grundschule lernen, was das ILO-Übereinkommen 169 ist. Sie sprechen ihre eigene Sprache, sie werden in Munduruku, in der Munduruku-Sprache auch alphabetisiert. Für uns. 2013 wollte die Regierung die Ausschreibung für das Wasserkraftwerk am Tapajós abgeschlossen haben. Bis heute ist nichts geschehen. Das heißt, sie haben es nicht geschafft. Wir haben gesagt, gut, das könnt ihr natürlich machen, aber wir wollen natürlich zunächst mal lesen, was dort in der Umweltverträglichkeitsprüfung steht. 40.000 Seiten seien dann auch bitte in die Munduruku Sprache zu übersetzen, hat man gesagt, wenn man angehört werden muss, also wenn man wirklich vorab angehört werden muss, eine vorherige Anhörung, dann müssen wir doch wissen, was in diesen Umweltverträglichkeitsprüfungen und Studien steht. Wie sollen wir es verstehen, wenn es nicht in unsere Sprache übersetzt hat? Da hat die Regierung natürlich erstmal nichts zu sagen können. Wussten auch nicht, wie sie nun damit umgehen sollten. Die Regierung bereitet einen neuen Angriff vor, aber auch die Munduruku sind nicht untätig geblieben. Ganz wichtig darauf hinzuweisen, dass wir gemeinsam mit einem Netzwerk aus unterschiedlichsten Organisationen dazu beigetragen haben, dass die Munduruku ihr Land selbst vermessen. Die Regierung hat so einige Studien bezahlt. Die Studien sind fertig. Da gibt es Berichte. Ergebnisse der Studien liegen vor. Also offizielle Studien über die Munduruku und ihr Territorium. Das Ganze liegt zur Unterschrift bei den zuständigen Behörden, bei der Indigenenschutzbehörde FUNAI und auch bei anderen. Das wird einfach nicht unterschrieben. Da hat sogar ein Minister gesagt, also komisch, das geht doch nicht. Die wohnen da mitten im Staudamm. Also schaut euch mal an, wie da die Sichtweise verzerrt ist. Also die wohnen da, sie werden ihr Land verlieren an den Staudamm. Er hat gesagt, hey, die wohnen im Stausee. Wie kann denn das angehen? Die gibt's noch gar nicht. Deswegen muss man sich genau anschauen, wie wir diese Interessen bei solch querer Sichtweise der Autoritäten überhaupt vertreten können. Dann gibt es den einen oder anderen, der bestens befreundet ist mit den Ministern für Energie und Bergbau. Und die bekommen natürlich auch schnell mal eine Baugenehmigung oder eine Betreibergenehmigung. Natürlich gibt es viele gute Leute bei FUNAI, dieser Indianerschutzbehörde. Entschuldigt den Begriff, aber so heißt das nun mal in Brasilien. Das sind heute aber auch immer wieder politische Interessen, die dazu führen, dass der eine hier und der andere da ein Pöstchen bekommt. Das heißt, wirklich eine Behörde oder ein entstehendes Organ, was uns schützen würde, das sind sie eigentlich nicht. Günstigst und Vetternwirtschaft, da werden die Pöstchen vergeben. Wir haben darüber hinaus auch über den Verfassungsänderungsantrag 215 gehört. Die Indigenen nennen das, das ist eine Krankheit, das ist eine Landplage. 215, damit soll die brasilianische Verfassung geändert werden. Boi Blibliabala, das heißt also Büffel, Bibeln und Revolverkugeln, das sind die Hauptfraktionen innerhalb der Legislative. Man will jetzt, wie gesagt, raus aus der Verfassung die Zuständigkeit über die Entscheidung zur Vergabe von Ländereien in die Legislative verlagern. Und dort gibt es so viele Partikularinteressen, die sich dann geschlossen haben, die dann genau gegen uns antreten. Das heißt, die großen Viehzüchter, die Gewalttätigen und andere. Und die Bibelfraktion, die werden natürlich alles daran setzen, dass wir keine Landrechte zugesprochen bekommen. Dilma Rousseff, völlig geschwächt in letzter Zeit. Sie wird wahrscheinlich es nicht schaffen, sich gegen diese Land- oder Oligarchie, die auch im Parlament so stark vertreten ist, durchzusetzen. Das sind Debatten, die wir nicht nur in Brasilien führen, sondern auch über die Landesgrenzen hinaustragen. um zu verhindern, dass bei uns die Lichter ausgehen, dass die Mundurucu keine Chancen mehr haben, müssen wir das auch auf internationaler Ebene diskutieren und auf internationalen Foren bekannt machen. Wichtig ist es darüber hinaus, darauf hinzuweisen, dass Sie mit der Indianer-Missionsrat der katholischen Kirche und anderen dazu aufgerufen haben, Fleisch und Soja aus Mato Grosso zu boykottieren. Neben den Pestiziden und anderen Problemen klebt an diesen Produkten das Blut der Kiowa-Indianer. Das heißt, macht das bekannt. Sprecht mit Unternehmen, mit Supermärkten, mit der Regierung. Kein Capindorado, kein Goldgras mehr aus Jalapão kaufen. Kauft keine Erze von Vale do Rio Doce, die Marianne zerstört hat. Da muss man auch einfach mal boykottieren und als Zivilgesellschaft sagen, nein, diesen Dreck wollen wir hier nicht und diese wirtschaftlich, ökologisch und sozial schädlichen Produkte, die wollen wir nicht. Und so muss jeder sich dieser Verantwortung auch stellen und damit klar machen, der brasilianischen Regierung die Maske vom Gesicht reißen. Die behaupten, sie seien eine grüne Regierung, sie hätten eine tolle Umweltgesetzgebung. Kauft keine Aluminiumprodukte von Alcoa, keine Produkte von Samarco, keine Produkte des Agribusiness. So habe ich es, meine Mutter hat gesagt, wenn es dann im Portemonnaie wehtut, dann lernst du normalerweise, damit kann man etwas lernen. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, Marquinho, für deinen flammenden Vortrag. Ja, es tut mir echt ein bisschen leid, hier jetzt Viertelstunde für Fragen. Wir versuchen es mal mit einer ersten Runde, dass wir eure Fragen aufnehmen und dann gucken wir mal, wie lange wir überziehen dürfen.
Ja, vielen Dank an beide Vortragende für die interessanten Einblicke. Ich hätte eine ganz einfache Frage. Wie sehen Sie, oder wie seht ihr, Claudia Marquinho, das Mobilisierungspotenzial dieser großen, mittlerweile doch recht großen brasilianischen Mittelschicht? Was ist da los? Oder was könnte man da machen?
Vielleicht geht meine Pergunta in eine ganz ähnliche Richtung. Claudia, welche Verbündeten habt ihr? Der Kollege fragte jetzt nach der Mittelschicht. Gibt es andere soziale Bewegungen, Gewerkschaften aus dem ländlichen Raum? Also wo sind eure Partner? Wo sind die Bündnispartner? Vielleicht auch innerhalb der Regierung. Es mag ja auch den einen oder anderen dort geben, der euch unterstützen könnte. Gibt es darüber hinaus auch internationale Zusammenschlüsse, internationale Zusammenarbeit? Thomas.
Obra aktiv.
So, Jairson de Freiburg.
Jairson aus Freiburg. Und ich hätte auch eine Frage an Claudia. Also damit hättest du natürlich auch Zeit gewonnen, noch ein bisschen mehr zu reden. Diese vier Achsen oder vier thematischen Schwerpunkte, die du dort als Arbeitsvorschläge, also welche diese vier Bereiche, das würde mich interessieren, welche sind es, die vier Achsen oder die Anerkennung ihrer Rechte? Also die vier thematischen Schwerpunkte als Organisation, wenn du die vielleicht nochmal kurz ausführen könntest. Marcos da Costa von Cobra Soja fehlt mir, Claudia. Könntest du ein bisschen über die Expansion der Sojawirtschaft als zusätzliches Problem für euch im Pantanal noch erzählen? Das wäre mir sehr wichtig.
Reicht erstmal und ja, wer von euch beiden möchte anfangen?
Tá bom.
Ich glaube, nur eine Frage wendete sich explizit an mich, die anderen an Claudia. Deswegen fange ich kurz an. Die Frage der Mobilisierung der Mittelschicht in Brasilien, der zunehmenden Mittelschicht. Nun, jetzt höre ich gerade mich selbst auf Deutsch. Auch mal eine schöne Erfahrung. Gut, das war jetzt etwas, ja. Nee, ist schon alles richtig. Nur ich hörte mich, wie gesagt, noch in einer anderen Stimme. Ich hörte Stimmen. Die Situation ist etwas kompliziert. In Brasilien, die Mittelschicht, wie ihr vielleicht wisst, gab es in den letzten Jahrzehnten einige, die über den Konsum jetzt zu einer Mittelschicht gehören. Also Leute aus den unteren Einkommensschichten, die in die Mittelschicht hineingewachsen sind. Da gibt es Leute, die haben 50 Zoll Fernseher und haben noch keinen Anschluss ans Abwassernetz. So was gibt es in Brasilien an allen Ecken und Enden. Also ob das eine wirkliche Mittelschicht ist, die wollen einfach konsumieren. Das sind Verbraucher geworden. Die gehören heute zu einer verbrauchenden oder konsumierenden Mittelschicht. Die traditionelle Mittelschicht, da gibt es natürlich tolle und interessante Leute. Mit vielen kann man sich auch zusammensetzen und ein Gespräch führen, sich gemeinsam mobilisieren gegen, es gab Leute in São Paulo, die beispielsweise aus der USP, der dortigen Universität des Bundesstaates, gegen manche Wasserkraftwerke gekämpft haben. Dann gibt es wieder viele, also die Agro-Boys beispielsweise, die Kinder der großen Landwirte, die finden das toll, mal ab und zu ein paar Indigene aufzuklatschen. Also das sind richtige, ja, das sind Rassisten, das sind fremdenfeindlich ist ja auch ein komisches Begriff. Also es sind auf jeden Fall xenophobe Menschen, die immer mal wieder es toll finden, wenn man diese rückständigen Indigenen verprügelt. Also sehr, sehr schwierig. Mittelschicht natürlich, tendenziell möglich, aber eine breite Unterstützung aus einer wachsenden und sehr heterogenen Mittelschicht erwarte ich nicht.
Gerade drei Fragen von Claudia.
Ja, jetzt die drei Fragen, die an Claudia gerichtet wurden, bitte. Ja, nur ein kleiner Beitrag noch, was die Mittelschicht betrifft. Wir haben in der Nationalen Kommission eine Auswertung vor kurzem gemacht in Bezug auf diesen Aspekt und sind zu dem Schluss gekommen, dass die aufstrebende Mittelschicht oder die neue Mittelschicht in Brasilien glaubt, dass sie Mittelschicht ist. Aber sie ist eigentlich nur die neue Konsumschicht. Endlich können sie auch konsumieren. Wie Marquinhos gesagt hat, sie machen nichts anderes, außer zu konsumieren. Aber sie sind nicht wirklich Mittelschicht. Also sie haben nicht die Rechte, die einer Mittelschicht zukommen. Also gehören sie auch nicht dazu. Sie glauben nur, dass sie dazugehören. Wir können sagen, dass diese Gruppe, die einen differenzierten Zugang zum Konsum erworben hat, politisch nicht sehr gefestigt ist. Es ist ein Schwellenprozess sozusagen. Es ist eine Schwellenmittelklasse. Und wir können feststellen, dass viele sich noch sehr stark bemühen, kämpfen müssen, um Rechte. Also selbst die Mitglieder der Mittelschicht haben diese, also Rechte, haben kein Anrecht darauf. Es ist eine Gruppe, die sich in einem Transitions-, in einem Übergangsprozess befindet. Wenn wir soziale Bewegungen uns auf die Regierung beziehen, dann verstehen wir auch, dass es einige Ministerien gibt, die eine gewisse Sensibilität aufweisen in Bezug auf unsere Anliegen. Zum Beispiel die Präsidentschaft der Kommission obliegt oder korreliert heutzutage mit dem Ministerium für Hungerbekämpfung. Bei dieser neuen Umformulierung, so dass wir in Zukunft uns als Rat konstituieren, wollen wir das beibehalten, sodass zumindest der Dialog mit den traditionellen Völkern und Gemeinschaften beibehalten wird. Wir haben aber auch Ministerien, die einem Dialog nicht offen zugewandt sind, wie das Landwirtschaftsministerium. Das ist das Ministerium des Agribusiness, sagen wir. Und auch das Ministerium, dem das Exekutivsekretariat der Kommission stellt. Das hat das Gesetz 123, so nennt es sich heute. Und dieses Sekretariat hat die Kommission gar nicht angehört. Also selbst das Sekretariat, das die Nationale Kommission anerkennt, sie aber nicht angehört hat, dann ist das ein sehr fragwürdiger Prozess. Also wir können uns mit einigen der Regierung durchaus verlinken. Und einige Ministerien sind auch zusammengefasst worden vor kurzem. Und das waren die gerade die, die aufgeschlossen waren. Das war das Fischereiministerium. Das ist schlicht und ergreifend verschwunden. Und das war das Ministerium, das uns am stärksten verbunden war. Heute gibt es nur das Ministerium für Landwirtschaft und Viehzucht. Dann gibt es andere Sekretariate, Frauen, ethnorassische Angelegenheiten. Die sind alle zusammengefasst worden in einem einzigen Ministerium. Das ist für uns ein Verlust. Und es gibt auch andere, weitere. Aber das betrifft uns hier ganz direkt. Wir können mit der Staatsanwaltschaft rechnen. Der Bundesstaatsanwaltschaft. Das ist schon sehr gut. Somit gelangt unsere Stimme über die Grenzen des Landes hinaus. Aber wir haben noch keine, sagen wir, solide Verbindung zu internationalen Organen, wenn es um die kollektiven Gemeinschaften geht. Einige haben diese Verbindung. Quilombolas sind verbunden mit NGOs, die Indigenen ebenfalls. Aber diese Kollektivität der verschiedenen Gemeinschaften haben das noch nicht. Wir versuchen, dahin zu gelangen. Und ich denke, so etwas wie der runde Tisch hier könnte auch eine Gelegenheit sein. Nun die vier Achsen, die angefragt wurden. Sie orientieren, sie sind eine Richtschnur zur Diskussion der öffentlichen Politiken. Denn wenn wir über alles und jedes diskutieren, ohne eine solche Richtschnur oder einen solchen Leitfaden. Adderwal weiß ja auch davon, er war beim ersten Treffen dabei. Dann haben wir eine Unzahl von Anliegen, die hervorgehen aus den Treffen. Das muss erhärtet werden. Und das ist auch geschehen. Das war eine große Arbeit, bis wir dann endlich zu diesen vier Achsen gelangten. Zugang zum Territorium, Infrastruktur, soziale Einbindung, einschließlich Bildung, Erziehung und so weiter, Zugang zu sozialen Programmen, Gesundheit, ein sehr wichtiges Thema, und Produktion und Förderung von der Bewirtschaftung bis hin zum Vertrieb, das ebenfalls zu fördern in diesen großen Netzen. Das, glaube ich, war wirklich ein Fortschritt, dass wir uns auf diese vier Achsen einigen konnten. Jedes Mitglied der Kommission gehört einer Gruppe, einer technischen oder Fachkammer an. Alle sind wichtig, aber in diesem Augenblick haben wir auch einen Rotationsprozess eingeleitet, sodass die Mitglieder rotieren können. Hier gibt es zwei Marquinhos und zwei zusammen. Das ist schon ein Problem. Aber Markus. Gut, dass du hingewiesen hast auf die Sojabohnen. Das ist ein großes Problem. Europa ist ein großer Verbraucher brasilianischer Soja. Und im Pantanal von Mato Grosso wird Soja angebaut. Bereits in der Region Cáceres. Ich wohne in der Eingangszone zum Pantanal und man pflegt dort zu sagen, ja, es gibt noch keine Wassersoja, denn wenn es die gäbe da bei uns, wo viel Wasser vorhanden ist, dann wäre hier alles mit Soja zugepflanzt. Aber dieses große Gut in Cáceres liegt nur 12 Kilometer entfernt vom Zentrum meiner kleinen Stadt. Also sehr, sehr nah. Es ist eine große Versender, die vorher Viehzucht betrieben hatte, darauf mittlerweile verzichtet hat und sämtliche Ländereien mit Sojabau umfunktioniert hat. Wir dachten, dass Soja nur auf dem Hochplateau des Pantanal angebaut wurde, aber jetzt ist es auch schon unten angelangt. Das macht uns Sorgen. Wir haben zusammen mit Holland ein Vorhaben, ein Projekt entworfen, um diese Situation zu analysieren. Es gibt eine Internetseite Pantanal por Inteiro, also das ganze Pantanal und nicht nur das halbe. Da wird die gesamte Situation beschrieben. Beim Anbau in der Höhe auf dem Hochplateau dauerte es eine gewisse Zeit, bis die Gifte unten ankamen. Und jetzt wird auch noch unten angebaut. Das heißt, das Gift kommt von zwei Seiten. Es ist schon da. Es kann auch nicht woanders hingelangen. Von daher haben wir uns da wirklich sehr große Sorgen gemacht. Es ist immer das Gleiche bei den großen Monokulturen. Es gibt auch Versender, wo Eukalyptus angepflanzt wird. Wir wissen, Eukalyptus entzieht dem Boden Wasser. Aber diese großen Grundbesitze machen da einfach ihr Ding. Wir sind hier, um euch aufzufordern, diese Produkte nicht zu kaufen. Ja, ich weiß, das ist irgendwie schwierig. Es ist schwierig zu sagen, bitte konsumiert nicht diese Soja. Und ihr könnt uns fragen, ja gut, dann produziert eben nicht diese Soja. Denn es gibt ja zwei Seiten des Prozesses. Beides ist dann genauso leicht zu fordern. Ne? Konsumiert, verbraucht diese Soja nicht oder baut sie nicht an. Wir müssen also zusammen agieren, damit wir in der Tat eine Alternative dazu finden. Und das ist das, was wir versuchen.
Wie sieht's aus? Zwei Fragen gibst du uns noch? Okay. Ja. Zwei Fragen. Ich sehe vier Hände. Fünf, sechs.
Ich bin Gina Motter aus Ungarn. Ich bin Sozialarbeiterin. Erste Frage. Ist es nicht falsch, nicht mit dem Landwirtschaftsministerium zu verhandeln? Die Frage richtet sich an beide. Zweitens, was ist an der Tagesordnung bei den Protestbewegungen der sozialen Gruppen? Denn es gab viele Proteste gegen den Hafen Kargil in Santarém. Auch viele Proteste gegen den Staudamm Belo Monte. Dennoch wird er gebaut. Also was geschieht, was fehlt? Wir schaffen es nicht, diese Sachen durchzuziehen, also so effektiv zum Ende zu bringen. Was fehlt daran also?
Poema Tübingen. Ich habe auch eine ähnliche Frage an den Marquinho. Belo Monte ist quasi gebaut, wird dieses Jahr, nächstes Jahr wahrscheinlich dann in Betrieb gehen. Jetzt steht der Tabakschuss an und am Xingu gab es viel Widerstand und er konnte trotzdem nicht verhindert werden. Was ist quasi jetzt die Hoffnung am Tabakschuss? Wie wird es denn bei euch diskutiert, dass man da einen erfolgreichen Widerstand gegen die geplanten Projekte dorthin kriegt? Und vielleicht auch noch, was können wir noch damit dazu beitragen?
Hast du jetzt zwei Fragen ausgesucht? Okay. ja, das tut mir leid, bei denen bleiben wir jetzt erstmal. Wer möchte beginnen von euch beiden? Zu der Frage, ob es ein Fehler ist, nicht mit dem Agrarministerium zu sprechen, und dann noch die Frage zu dem Erfolg des Widerstands, sei es Porto Cargil in Santarém, der Sojahafen. Quem começa?
Eu não vou falar muito sobre.
Ich werde nicht über das Landwirtschaftsministerium sprechen, aber einfach nur kurz und knapp. Mit denen kann man nicht reden. Ja, über Mobilisierungsprozesse. Sie wollen nichts mit uns zu tun haben. Also sie wollen nicht mit Indianern, mit Quilombolas, mit Flussanrainern reden. Das geht sie nichts an, meinen sie. Was die Mobilisierung betrifft, all das, was wir getan haben, ja, stimmt. Wir haben einen Weltprotesttag gegen Belo Monte durchgeführt. Ja, ich glaube nicht, dass wir verloren haben, dass wir diesen Kampf schon erfolgreich bestanden haben. Wir haben ein Netz, das es so vorher noch nicht gab. Und wir haben vielen Ländern gezeigt, was in Brasilien passiert. Was seit langem nicht der Fall war. Wir haben nicht verloren. Es gibt sogar ein juristisches Instrument, Suspensão de Segurança, und zwar Sicherheitsunterbrechung oder ähnlich. Und es gibt fast 30 Prozesse, die angestrengt wurden von der Staatsanwaltschaft gegen Belo Monte. Es geht um das Unterbrechen des Baus von Belo Monte aus Sicherheitsgründen. Und es sind 11 Richter, die so entscheiden. Und ein einziger Richter reicht aus, um zu sagen, nein, es wird weitergebaut. Und das bezieht sich nicht nur auf Belo Monte, sondern dieses Instrument, das gibt es vielerorts in Brasilien. Es ist von daher sehr, sehr schwierig, wenn man keine unabhängige Judikative hat und keine Judikative, die sich wirklich auch an das Gesetz hält. Dann können wir kaum hoffen, dass unsere Forderungen erfüllt werden. Allein das Stoppen des Baus von Belo Monte, das ist natürlich schon ein Erfolg, aber dann geht es halt weiter. Aber wir haben dennoch die Herzen und die Köpfe der Menschen erreicht, im Land und außerhalb. Und auf dieses Unrecht in Brasilien hingewiesen. Wir haben schon alles richtig gemacht. Das Problem ist, dass die Wirtschaftsordnung, also der Kompromiss der Regierung und der Wirtschaftskräfte sehr, sehr viel stärker war als die der Bevölkerung. Belo Monte ist fast fertig. Aber es ist das, was ich gesagt habe. Sie werden das Band durchschneiden und wir werden weiterhin schreien, Belo Monte, nie wieder. Es reicht. Tapajós, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass das, was in Belo Monte geschehen ist, dieses Netzwerk des Protests, das war alles sehr wichtig, aber wir haben einen Unterschied in Bezug auf den Tapajós. Und dieser Unterschied heißt, Munduruku, Sie werden sich dagegen wehren. Sie werden es schaffen. Es sind 128 Dörfer an den Ufern des Tapajós. Und sie haben die Grundsatzentscheidung getroffen. Wir wollen keine Wasserkraftwerke und wir wollen auch keine anderen Industrien auf unserem Land.
Bom, em relação à conversa com
in Bezug auf das Landwirtschaft- und Viehzuchtministerium habe ich die Rolle des Sekretariats der Zivilgesellschaft. Wir haben einige Versuche gemacht, uns Ministerien anzunähern, die quasi unsere Gegner sind, wo wir keine guten Beziehungen haben. Wir haben versucht, mit ihnen zu reden, aber es gab keine Offenheit, also keine Möglichkeiten für diesen Dialog. Es hängt natürlich zusammen mit der Klientel, der sie dienen. Bei dieser neuen Umformierung, dass es Fischereiministerium ebenfalls integriert wurde in das Landwirtschafts- und Viehzuchtministerium. Ist folgendes erfolgt. Zunächst wurde gesagt, wir wollen nicht dazugehören, also zum Landwirtschaftsministerium. Und die Ministerin Katia Abreu muss hier Rede und Antwort stehen. Weshalb ist die Fischerei eingegliedert worden? Wir haben noch keine Antwort. Wir sehen aber, dass in der Tat einige Ministerien nicht mit traditionellen Völkern und Gemeinschaften reden wollen. Sie lehnen es schlichtweg ab. Also mit dem Ministerium für Bergbau und Energie haben wir bereits Kontakte, aber es ist alles etwas vage. Manchmal werden sehr viele Worte gemacht, aber es wird nichts ausgesagt. Das macht keinen Unterschied. Es mangelt also nicht an Versuchen unsererseits. Es ist die Haltung des Ministeriums, die dazu führt, dass wir nichts tun können. Die Mobilisierung, das große Ziel derselben ist auch die öffentliche Meinung zu erreichen und zu beeinflussen. Wir sagen unsere Meinung zu einem bestimmten Thema. Und wenn sehr viele nicht damit einverstanden sind, also mit diesem Thema, dann fängt man an nachzudenken. Es gibt Meinungsbildner. Und von daher denke ich schon, es gibt Errungenschaften. Aber das Ganze geht nicht so schnell. Ergebnisse sind nicht so schnell zu erzielen. Es bedarf einiger Zeit. Dennoch glaube ich daran, dass wir einiges in Brasilien erreicht haben, und zwar über den Mobilisierungs- und Artikulationsprozessen, über die Demonstrationen. Der Verfassungsänderungsantrag, die PEC 215, ist ein Ergebnis daran, denn, oder dafür besser, es ist ein ganz zentraler gemeinsamer Punkt, der allen traditionellen Völkern und Gemeinschaften angehört oder sie betrifft. Und es ist uns gelungen, den Kongress, der sich als allmächtige Instanz darstellt, zu erreichen, weil eben die öffentliche Meinung ihr Image schädigt. Da werden Sie vorsichtig. Wir haben es zumindest versucht, eine ständig wachsende Anzahl von Menschen zu informieren über die Problematik. Und ich denke, auch dieser Prozess wird fortgesetzt und wird noch einige Zeit dauern, bis er Früchte trägt.
Ja, vielen Dank, Claudia. Ich möchte auch noch kurz was sagen zu dieser Frage, was hat gefehlt? Ich denke auch, der Blick ist eigentlich wichtiger, was wurde alles erreicht in diesem Widerstand gegen Belo Monte und jetzt auch bereits gegen den Tapajós. Ich weiß nicht, ob das bisher so rauskam, aber dieser wirklich sehr geschickte Schachzug, sage ich jetzt mal, der Munduruku, eine Selbstdemarkierung zu machen, denke ich, ist was wert ist, nochmal genauer angeguckt zu werden. Also wie die sozusagen mit der Bedrohung umgehen, ganz sicher auch aus der Erfahrung von Belo Monte. Und ich weiß noch, in einer dieser Treffen, wo es darum ging, mein Gott, Belo Monte, es wird alles laufen, was sollen wir denn da machen, hieß es dann auch mal, naja, wenigstens geht es darum, die ökologischen und sozialen Kosten von so einem Megaprojekt deutlich darzustellen. Und ich denke, das ist bei Belo Monte wirklich zum ersten Mal auch so richtig deutlich geworden, auch mehr als bei dem Drei-Schluchten-Staudamm oder so, dass wirklich die brasilianische Zivilgesellschaft und die ganzen, die in dem Widerstand sind gegen diesen Staudamm, in aller Deutlichkeit gezeigt haben, was das kosten wird, und wo es hinführt, an einem solch sensiblen Ort diesen Staudamm zu bauen und dann, wie Marquinhos ja auch sagte, hinterher dann noch Konzessionen für verschiedenen Bergbau, Tagebau zu geben. Und es ist in der Tat so, dass wir wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren mehrere Gerichtsentscheidungen erleben werden von den Prozessen, die jetzt noch offen sind, die das Ministerio Público angestrengt hat. Die womöglich sagen werden, das war nicht legal, diesen Staudamm zu bauen. Nur dann ist er fertig. Wir haben hier, denke ich, sehr wichtige Inputs gekriegt. Wir haben Boykottaufrufe gehört und auch nochmal den Anstoß von Claudia, auch von Seiten der internationalen Unterstützung und von den Hilfswerken, näher zu gucken, wie sieht es eigentlich aus mit den Konzepten von Kollektivität, von kollektiven Gemeinschaften. Ich danke euch sehr für diese ganzen Beiträge und ja, in Bezug auf die Zeit verweise ich darauf, dass ja im Forum 2 und im Forum 5, denke ich, die Möglichkeit besteht, hier auch nochmal direkt weiter anzuknüpfen. Ja, möchte euch nochmal ganz herzlich danken und dann an Uta weitergeben.
Vielen Dank. Ich gebe gleich das Mikro an den Fabian weiter, der euch die Diskussionsforen vorstellen wird. Da gibt es nämlich dann ganz viel Gelegenheit, noch weiter zu diskutieren für alle, die jetzt hier zu kurz gekommen sind. Ich will aber kurz vorher noch daran erinnern, alle, die noch keinen Tagungsbeitrag bezahlt haben oder die noch irgendwelche Formularien regeln müssen, der Jan sitzt draußen in der Kaffeepause nochmal bereit dafür mit Kasse und Papieren.
Genau, von der Kaffeepause ist nicht so arg viel übrig geblieben, aber wir werden das schon noch, ihr werdet zu eurem Koffein kommen. Ich will euch kurz die Foren vorstellen, beziehungsweise würde dann auch bitten, diejenigen, die an den Foren teilnehmen, die auch inhaltlich gestalten, sich bereitzuhalten, kurz zwei Sätze dazu zu sagen. Erstmal, wie ihr im Programm gesehen habt, es gibt 5 Foren heute. Es gibt, die sind in 2 Arbeitsphasen, wird darin gearbeitet. Uta hat schon gesagt, ihr solltet nicht zwischen den Foren hin und her wechseln, also eine Arbeitsphase dort machen und die andere dort. Das baut aufeinander auf. Ihr habt nach den Foren auch die Gelegenheit, in einem World Café in die anderen Foren sozusagen mit reinzuhören oder auch Rückfragen zu stellen, was dort besprochen wurde. Dazu erkläre ich dann aber nach den Foren um 16 Uhr nochmal genauer, wie das genau abgeht mit dem World Café. Es wird auch eine Dokumentation geben, es werden überall Protokolle geschrieben, also ihr verpasst nichts, bleibt in dem Forum, wo ihr seid. Die erste Arbeitsphase ist jetzt zwischen 11 und 12.30 Uhr, dann gibt es die Mittagspause und dann von 14 bis 15.30 Uhr habt ihr nochmal 90 Minuten. Also da habt ihr schon einiges Zeit, um in die Tiefe auch zu gehen in den verschiedenen Foren. Genau, jetzt wollen wir vielleicht mal kurz diejenigen, die die einzelnen Foren machen, vorstellen, beziehungsweise die Inhalte vorstellen. Vielleicht fängt Uta auch kurz an mit dem Forum 1, Rio Tapajós, regionale Kämpfe traditioneller Völker und Gemeinschaften. Macht sie mit. Ja.
Genau. Also Kleber Busato wird dabei sein vom CIMI und uns die Arbeit des CIMI, die Menschenrechtsverteidigungsarbeit des CIMI vorstellen. Wir haben ja gehört, verschiedene Gesetze, die eigentlich Schutz bieten, sind in Gefahr und wir wollen das genauer uns anschauen gemeinsam und auch darüber in die Diskussion gehen. Und es geht natürlich um den Rio Tapajós, das ist ja der Titel des Forums, um die regionalen Kämpfe der traditionellen Gemeinschaften. Die Tina hat es gerade angesprochen, die Autodemarcação. Was ist das eigentlich, was die Munduruku dort tun, um ihr Territorium zu sichern? Marquinho wird in dem Forum 1 auch dabei sein. Wir bleiben hier in diesem Raum und haben die Simultandolmetschung, werden also Deutsch und Portugiesisch uns dann austauschen können.
Ja, das ist Forum 1. Das ist mit der gelben Farbe, soll das markiert sein. Forum 2 ist dann, könnte vielleicht Silke kurz was zu sagen. Da geht es um junge Leute auf dem Land, bleiben oder gehen. Da wird auch Anna Claudia Mumbuka mit dabei sein und du hast noch einen Spezialgast.
Ja, also wir haben natürlich durch den Verlust sozusagen von Ademir Kabar Marquinho verloren an das Forum 1. Und wir haben uns auch schon im Vorfeld drüber unterhalten. Es gibt auch im Brasilikum dazu einen Beitrag, und zwar von der Initiative Schüler helfen e.V. Und wir haben überlegt, gerade weil es um Jugendliche geht, einfach mal den Blickwinkel nochmal aus verschiedenen Perspektiven anzugucken, warum bleiben, warum gehen. Und deswegen wird Klaus Wilkens da auch noch eine kleine Präsentation dazu geben. Und Claudia ist ja Teilnehmerin von einem Projekt jugendlicher Quilombola von 80 Jugendlichen und ist ausgewählt worden von VAO hier zu sein. Und ich denke, sehr repräsentativ. Und sie hat auch im Rahmen dieses Projektes nicht nur den Blick auf Mumbuka, sondern sie hat natürlich auch noch sehr viele Impressionen von ganz vielen Quilombolern, Jugendlichen aus ganz verschiedenen, unterschiedlichen Regionen. Und da freuen wir uns natürlich drauf.
Vielen Dank. Das ist mit der blauen Farbe markiert im Michaelis-Saal. Also hier einmal über den Innenhof kurz drüber und dann durch diese Tür rein und rechts. Nicht links, links ist die Bar. Da geht's dann heute Abend hin. Genau, dann kommen wir zum Forum 3, indigene Strategien, nachhaltige Lebensgestaltung, Konzepte und Konflikte in Rondônia. Martina und Volker ist damit dabei.
Ja, hallo, mein Name ist Martina, ich arbeite für Brot für die Welt, unter anderem zu Brasilien. Ich gestalte mit Volker von Bremen das Forum 3, das ist ein deutsches Forum, das heißt, dort gibt es keine Übersetzung, das ist nochmal wichtig für die Teilnehmer. Unser Titel ist Indigene Strategien nachhaltiger Lebensgestaltung, Konzepte und Konflikte in Rondônia. Das heißt, wir möchten spezifisch an einem Beispiel verschiedene Facetten sozusagen durchsprechen und aber auch ganz wichtig eben auf die Erfahrungen von euch eingehen. Also genau, wir sind einfach gespannt auf den Austausch mit euch. Wie bitte? Farbe?
Das ist die Farbe Rot. Also jetzt kommt Rot, Grün, Weiß, die sind dann alle oben im ersten Stock. Ihr geht hier aus der Tür raus und dann ins Treppenhaus und nach oben. Dort seht ihr dann die Beschilderung. Guter Hinweis nochmal mit der Sprache. Das wird auf Deutsch sein, das Forum. Das Forum 2, also Forum 1 ist ja zweisprachig, kennt ihr jetzt hier mit der schönen Infrarot-Übersetzung und so durch unsere DolmetscherInnen. Das Forum 2 wird zwar Deutsch-Portugiesisch, steht da drin, aber es gibt dort nicht die Infrastruktur, um jetzt simultan zu übersetzen. Ich denke mal, es wird eben je nach Referierenden auch auf Deutsch bzw. Portugiesisch sein. Wir müssen gucken, wie wir da mit einer Flüsterübersetzung das hinbekommen. Genau, wir haben noch das Forum 4. Dann würde ich Leninia kurz bitten, kurz zu sagen, was sie in dem Forum plant. Das ist dann hat die grüne Farbe, ist also auch dort oben, gerade aus der Türe raus und dann ins Treppenhaus nach oben. Okay, vai, Vasela.
Okay, grazie. Bom dia. Uli, meu moderador, que tem que vir falar.
Ja, guten Morgen. Der Moderator ist doch Uli, oder? Wir werden zunächst einen konkreten Fall durchleuchten von Gemeinschaften, die in ihr Territorium zurückgekehrt sind, dort sehr widrige Bedingungen vorgefunden haben in Bezug auf Wasser, Land, Saatgut. Und sie werden oder wollen dieses Gebiet, dieses Territorium wieder bewirtschaften. Auf der anderen Seite werden wir auch von den Kämpfen berichten aller Völker, die gestern beschrieben wurden in Kategorien, Quilombolas, Ribeirinhos und so weiter und so fort. Diese Völker gibt es und wir möchten auch deren Kampf, um ihr Territorium wieder zu gewinnen, durchleuchten. Esse Forum com o título Preservação da Biodiversidade e Uso de Recursos Naturais vai transcorrer em português. Fórum 5, Anderval, por favor, diga o que vai haver lá. Temos o difícil caminho em busca de territórios comunitários como título. Martin, também moderador, poderá dizer o que vai acontecer lá. Gestern haben wir bereits von der Problematik der Besitztitel gesprochen und heute möchten wir die verschiedenen Identitätsmerkmale beleuchten, die unterschiedlichen Nutzungsbedingungen zugeordnet sind. Auch verschiedene Zugangsbedingungen zu diesem Territorium. Diese Diversität, also die juristischen Möglichkeiten, bieten die genügend Möglichkeiten in Bezug auf die Territorien und die soziale Gewährleistung dieser Lebensformen. Es ist ein umfassendes Programm. Und alle sind eingeladen mitzumachen. Alle nicht, sonst bleibt nichts mehr übrig.
Wir sehen, ob vielleicht ein Raum völlig überladen ist. Nicht, dass wir da groß was dran ändern könnten von den Räumen her, aber dann wisst ihr vielleicht, der ist zu voll und ihr wollt da vielleicht doch nicht hingehen. Deswegen werden wir das mal ganz kurz machen. Ihr habt ja jetzt gehört, was es gibt in den verschiedenen Foren. Vielleicht ganz kurz mit Handzeichen. Wer würde denn hier bleiben im Forum 1? Da haben wir ja auch viel Platz, das ist auch kein Problem. Dann das Forum 2 mit den jungen Leuten. Wer würde sich dahin bewegen? Kriegen wir auch hin. Dann das Forum 3, indigene Strategien, Nachhaltigkeit. Das gibt auch kein Platzproblem, das ist gut. Forum 4, die Biodiversität. Okay. Und das Forum 5, was Adewal gerade noch angekündigt hat, gemeinschaftliche Tradition. Okay, dann haben wir einen Überblick. Ich denke, da haben wir keine Platzprobleme in keinem Raum. Dann für die, die sie jetzt nicht merken konnten, welche Farbe es hat, es steht nochmal draußen auf den großen Plakaten, steht auch nochmal an, wo jedes Forum stattfindet. Jetzt wird es Kaffee geben, geht dann in die Arbeitsphase und nachher gibt es zum Mittagessen. Es wird eine Kaffeepause geben, weil natürlich die Referentinnen auch erst in den Raum müssen und so. Aber schaut, dass ihr nicht zu lange beim Kaffee verweilt.
Ich würde jetzt auf jeden Fall die Audios kurz sichern wollen. Ich muss sie nicht wegnehmen. Ich werfe sie mal kurz hier vorne.